Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Julia Weigand und ich freue mich heute, Marthe Magnès-Bordes bei mir zu begrüßen. Marthe hat zu Joan Oliviers Übersetzung von George Bernard Shaws Pygmalion dissertiert und sich angesehen, wie er es ins Katalanische überträgt und stellt sich dabei auch die Frage, ob es sich um eine freie Adaptation handelt oder um eine funktionale Übersetzung. Derzeit ist Marthe Lektorin für das Katalanische an der Universität des Saarlandes und Übersetzungswissenschaftlerin, die sich bemüht, Translation und Romanistik als Disziplinen zusammenzubringen. Sie beschäftigt sich derzeit mit der Soziolinguistik der katalanischen Sprache und eben auch, wie die Übersetzung für die Normalisierung des Katalanischen verwendet werden kann. Hallo Marthe.
Hallo, guten Morgen. Es freut mich, hier zu sein.
Und zwar wollte ich dich mal eingangs fragen, kannst du uns etwas zu der Person von Joan Oliver erzählen und auch Pygmalion oder Pygmalion für uns kontextualisieren?
Genau, so Joan Oliver ist wird grundsätzlich als Dichter gekannt. Er wurde 1899 in Sabadell geboren. Das ist eine Stadt, die circa 25 Kilometer von Barcelona entfernt liegt. Und die schon damals ganz wichtig für die Textilindustrie in Katalonien war. Eigentlich kam Joan Oliver selbst als eine Familie dieser industriellen Mittelschicht in Sabadell. Und er hat Jura studiert, wie die meisten Männer seiner Generation. Es war nicht gut gesehen, dass er Literaturwissenschaft studiert, obwohl das eigentlich seine richtige Leidenschaft war. Genau, und er hat nicht nur Gedichte geschrieben, er hat sich auch mit Prosa beschäftigt und Theater, sowohl literarische Kritik, er hat journalistische Texte geschrieben und hat viel, viel übersetzt, manchmal sogar unter Pseudonym. Genau, er war Mitgründer der intellektuellen Gruppe Grupo de Sabadell, das war eine Gruppe damals so Mitte 20-jährigen Männern, die große Interesse für literarische Werke hatten und haben ihre eigenen Werke geschrieben. Und wichtig ist zu betonen, dass sie nicht aus Barcelona geschrieben hat, wo die so quasi Metropole war, wo alles geschehen ist, sondern haben sie von der Peripherie geschrieben und das haben sie ziemlich betont, so nach dem Motto, wir wollen nicht nur literarische Produktion in Barcelona zentralisieren, sondern soll es auch außerhalb dieser intellektuellen Kreise in der Hauptstadt stattfinden. Genau, seiner Meinung nach war, dass Literatur wichtig ist, um die katalanische Sprache normalisieren zu können. Man muss betonen, dass in dieser Zeit, wo Joan Oliver rund 20 Jahre alt ist, ist die erste katalanische Grammatik von Pompeu Fabra relativ jung. Also gibt es institutionelle Bemühungen, dass Katalanisch normalisiert wird, grob verwendet wird, nicht nur unter der Bevölkerung, sondern generell in allen Ebenen des Lebens. Deswegen war er der Meinung, dass Literatur könnte helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und er hat sein literarisches Debüt mit Erzählungen gemacht, obwohl, wie gesagt, er war besonders berühmt, also heutzutage ist er besonders berühmt für seine Gedichte unter dem Pseudonym Peraquart. Und Theater hat er auch ziemlich viel geschrieben, das war eigentlich seine größte Leidenschaft. Er war der Meinung, Theater ist der Katalysator dieser Idee. Ne? Das ist die beste, das sozusagen Methode ist, die Normalisierung zu schaffen, weil es ist ein populäreres Genre. Dann ist es natürlich für Leute, ein Theaterstück zu sehen, als Gedichte zu lesen oder was auch immer. Also vor allem, wenn die Alphabetisierungsraten damals nicht so hoch waren wie heutzutage, das dürfen wir auch nicht vergessen. Genau, so in seinen Werken vor dem Bürgerkrieg hat er die Gesellschaft sehr kritisch dargestellt, vor allem diese so Bourgeois-Idee von der Ehe. Er hat immer diese Liebesdreiecken gehabt zwischen das Ehepaar und dann noch eine dritte Person. Und das war so quasi die Kritik, dass diese postviktorianische Moralität noch so prägend war. Aber dann nach dem Bürgerkrieg ändert sich ein bisschen die Thematik seiner Werke. Er bleibt sozialkritisch, aber dann eher mit dem Bürgerkrieg im Hintergrund. Er war auch in dieser Zeit Mitarbeiter und Direktor der Institució de les Lletres Catalanes, was später Institut d'Estudis Catalans wurde. Genau, und deswegen musste er dann am Ende des Bürgerkrieges ins Exil gehen. Er war bis 1948 in Chile im Exil, wo er grundsätzlich übersetzt hat, um zu überleben, weil er wie andere Intellektuellen in seiner Zeit ein bisschen Probleme hatte, Jobs zu kriegen. Deswegen hat er Übersetzungen gemacht. Wie gesagt, nur zum Überleben. Und das ist hier, wo er beginnt, mit Pseudonym solche Übersetzungen zu publizieren, weil er will nicht damit assoziiert werden. Er meint, viele sind schlechter Qualität oder genau. In dieser Zeit beschäftigt er sich auch sehr stark mit seinem Passion Project sozusagen, die Übersetzung von Molières Werke, weil er der Meinung war, dass Molière das maximale Exponent der Theater theatralische Literatur ist. Deswegen war er der Meinung, wenn es qualitativ hochwertige Übersetzungen von Molière auf Katalanisch geben kann, dann kann es auch als Modell verwendet werden, um eigene Produktionen auf Katalanisch schreiben zu können. Das sehen wir auch, wenn er zurück nach Barcelona 1948 zurückkehrt von Chile. Er hat auch weiter übersetzt, auch schon wieder so Sachen, die er mit Pseudonym publiziert hat, weil er das auch qualitativ nicht so optimal gefunden hat. Aber dann hat er auch angefangen, moderne literarische Texte zu übersetzen, wie zum Beispiel von Bertolt Brecht oder von Géry oder selbst Ibsen und Shaw für die Bühne. Also das sind keine Übersetzungen, die er als literarischer Text publizieren möchte, sondern sie haben das Ziel, dann auf die Bühne gespielt zu werden. Und in diesem Kontext übersetzt er auch Pygmalion, die vielleicht, also das Original ist vielleicht bekannter als My Fair Lady, die musikalische Adaption vom Originaltext. Also zusammenfassend, das ist die Geschichte von Eliza Doolittle, eine Blumenverkäuferin in Covent Garden in London, Anfang des 20. Jahrhunderts, so rum 1910, 1912 auf jeden Fall, vor Beginn des Ersten Weltkrieges, die dann von einem Linguist, Professor Higgins, sozusagen adoptiert wird, weil Higgins und sein Kollege Pickering eine Wette machen, dass sie schaffen werden, dass diese Frau, die absolut furchtbar ihrer Meinung nach redet, kann 6 Monate später, so sie können sie präsentieren, als ob sie adelig wäre, nur indem sie ändern, wie sie redet. Also wenn sie ihr sozusagen richtiges Englisch beibringen. Joan Olivet hat diese Idee übernommen und er hat die Aktion von London Anfang des 20. Jahrhunderts auf Barcelona Ende der 50er Jahre transportiert. Und genau, das ist ein bisschen, worüber wir reden werden heute.
Vielen Dank für die ausführliche Einführung. Genau, dann hätte ich eine Frage an dich. Und zwar, was war dein persönlicher Beweggrund? Wieso hast du dich in deiner Dissertation dann so intensiv mit Oliviers Übersetzung von Pygmalion beschäftigt?
Da müssen wir eigentlich zurück zu meiner Schulzeit kehren, interessanterweise, weil in meiner Schule, in was Österreich quasi die 7. Gymnasiumklasse wäre, also im vorletzten Jahr vor der Matura, haben wir im Rahmen des Fachs Katalanisch, haben wir Theaterstücke gespielt. Also wir waren 3 Parallelklassen, jede Klasse hat dann ein Theaterstück aufgeführt. Und ich muss 13, 14 gewesen sein und wir waren natürlich Zuschauer als Schüler in den unteren Gymnasiumklassen. Und dann ein Jahr gab es diese Pygmalion-Geschichte. Und es war sehr lustig, weil Sie haben sehr stark mit diesem katalanischen Dialekt Chava, das ist dieser so tiefen Barcelona-Akzent, also so wie zum Beispiel die größte Merkmal ist, es wird kein Schwa ausgesprochen. Es war für uns sehr lustig, ne, diesen ganzen Spiel mit Dialekt und dann die Liebesgeschichte und dann lustigerweise haben dann die zwei Protagonisten haben geküsst am Ende des Stücks und wir waren alle so, so hormonelle Teenager. Naja, und dann meine Schule hat auch von uns erwartet, dass wir im Sommer Bücher lesen würden, in der Sommerpause, und einen Buchbericht darüber schreiben würden. Habe ich zufällig im Buchladen das Theaterstück gefunden. Ich habe gedacht, ach, dann kaufe ich es mir, ich schreibe meinen Bericht darüber. Und dann habe ich es total vergessen, bis ich im Master der Übersetzungswissenschaft in Barcelona, wir haben darüber gesprochen in einem Fach zu Adaption und interkulturellen Aspekten der Übersetzung. Und die Professorin hat dann dieses Pygmalion erwähnt. Dann hat es bei mir ein bisschen Klick gemacht, so warte mal, dieses Theaterstück habe ich gelesen und gesehen. Und dann hat es Klick gemacht, dass es zwei unterschiedliche Werke waren, aber vielleicht sind das doch nicht zwei von jedem Autor entstandenen Werken, weil die Version von Joan Oliver wird als von Joan Oliver verkauft, nicht Übersetzung von Joan Oliver von Bernard Shaws Werk. Und dann hat die Sache irgendwie Klick gemacht. Ich habe mich schon in Masterarbeit damit beschäftigt und dann in der Doktorarbeit weiter, weil schon in der Masterarbeit habe ich gesehen, okay, hier gibt es viel mehr als nur diese sprachliche Ebene.
Genau, du sprichst hier auch schon mehrere Aspekte an, die ganz zentral sind in deiner Dissertation. Unter anderem auch die Frage nach der Definition. Du sagst selbst, es wirkt, als wären es zwei separat entstandene Werke. Dabei ist es eigentlich eine Übertragung ins Katalanische, die sich aber nicht nur auf eine traditionelle Übersetzung beschränkt. Wie würdest du das Werk von Joan Oliver einordnen, als Übersetzung, Adaptation oder eher etwas dazwischen?
Er selbst gibt dem Werk den Untertitel Versio Lliure, so freie Version, nach dem Motto, er gibt zu, dass er sich an Shaws Werk inspiriert hat. Aber Oliver selbst ist der Meinung, dass das ist keine Übersetzung, weil er hat zu viel geändert vom Original. Und deswegen meint er, ja, deswegen ist es sein eigenes Werk, aber so stark inspiriert nach. So wie wir heute verstehen würden, West Side Story ist sehr stark nach Romeo und Julia inspiriert, aber niemand würde sagen, das ist ein Werk von Shakespeare, ne, weil die Änderungen auch zu groß sind. Aber nach der Analyse könnte man sagen, wenn man das von der Perspektive der funktionellen Äquivalenz sieht, dann könnte man schon den Werk als Übersetzung verstehen, weil diese Änderungen, diese Übersetzung von oder Übertragung von den kulturellen Referenten ist schon eine funktionelle Äquivalenz. Zum Beispiel, dass er London für Barcelona ersetzt, dann okay, das ist eine Hauptstadt für eine andere Hauptstadt ersetzen. Also es gibt schon eine gewisse funktionelle Äquivalenz hier, ne? Oder die Tatsache, dass sie heißt nicht Eliza auf Katalanisch, sie heißt Rosetta, dann Rosetta spricht diesen Dialekt von der Arbeiterschicht in Barcelona, genauso wie Eliza Cockney Englisch spricht, also auch Working Class Dialekt. Ne? Ich denke, es ist ein bisschen die Frage, wem man das sehen will. Ich würde trotzdem sagen, das ist eine Adaptation im Sinne, wie ich erwähnt habe. Also West Side Story ist eine Adaptation von Romeo und Julia, aber es ist so groß voneinander entfernt, dass genauso die Thematik bleibt. Es ist aber nicht eine 1-zu-1-Äquivalenz. Nun ja, wenn wir es von einer transitionswissenschaftlichen Perspektive sehen, könnte man auch sagen, ja, das ist tatsächlich eine Übersetzung, weil wenn man sich die Dialogtexte Linie für Linie anguckt, dann ist es schon praktisch identisch. Nun, es ist auch interessant, dass Joan Oliver eigentlich nicht so gut Englisch sprechen konnte und er hat dann die französische und die spanische Übersetzungen als sozusagen Brücke verwendet hat.
Ja, genau. Darauf wollte ich auch gerade eingehen, und zwar, er hat ja eben nicht nur direkt aus dem Englischen übersetzt, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, sich auch auf die französische und spanische Version bezogen. Wie hat das seine katalanische Version von Pygmalion geprägt, würdest du sagen?
Mit dem Französischen würde ich sagen, das war schon eine Übersetzung, weil das Einzige, was in der französischen Übersetzung geändert wurde, war, wie dann dieser Cockney dargestellt wird. Und dann haben sie sich auch für ein französisches Dialekt entschieden. Und die spanische Übersetzung, es gibt eigentlich zwei spanische Übersetzungen dieser Zeit. Es ist nicht super klar, welche von den beiden er genommen hat, aber es sieht so aus, als ob es eine ist von einem argentinischen Übersetzer ist, aber dann wurde das Werk in Madrid aufgeführt. Auf jeden Fall, ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich so stark von den beiden thematisch oder inhaltlich beeinflussen lassen hat, bis auf die Tatsache, dass er dann die sprachliche Ebene schon mitgenommen hat. Aber wahrscheinlich hat ihm das auch irritiert, dass die spanische Version zum Beispiel macht schon, dass das Werk in Madrid stattfindet. Sie benutzen alles so Madrid-bezogen, aber dann bleiben die Namen auf Englisch. Und er hat es wahrscheinlich ein bisschen komisch gefunden. Mit der französischen Version genauso, ne? So, es ist schon wieder London, die Namen bleiben gleich, aber dann sprechen sie Französisch, dann nehmen sie ein französisches Dialekt. Und genau. Also insofern würde ich sagen, das ist der größte Einfluss hier.
Genau. Und zwar in der katalanischen Version wird ja dann, wie du gerade ausgeführt hast, schon mehr abgeändert als zum Beispiel in der französischen oder in der spanischen Version. Also zum Beispiel gibt es diese sprachliche Dimension, die du schon angesprochen hast. Dann gibt es auch die Figur der Rosetta beispielsweise oder auch die Verlagerung eben von dem London um 1900 in das Barcelona um 1950. Was zeigen diese drei Dimensionen eben in der Adaptations- oder Übersetzungsstrategie von Joan Oliver? Was für Funktionen haben sie?
Auf jeden Fall, was Joan Oliver hier machen wollte, ist grundsätzlich zeigen, wie richtig Katalanisch können, ein bisschen als Social Elevator funktionieren könnte, ja. Wobei, klar, man darf nicht vergessen, wir befinden uns in der Realität in den Mitte 50er Jahren in Spanien, mitten in der Diktatur, und obwohl schon, also die Diktatur hatte sich auf kultureller Ebene bezogen auf Minderheitensprachen ein bisschen entspannt, also sie hatten schon angefangen zu erlauben, dass Theaterstücke in der Öffentlichkeit, so katalanischsprachig oder galizisch oder baskisch, aufgeführt werden. Es war auch ein bisschen eine Ausnahmesituation. Es war nicht so wie heute, wo wir haben eine ganze Theatersaison mit nur katalanischen Theaterstücken oder auf Katalanisch, sondern war es nur ein bisschen die Ausnahme. Also die Aufführungen von Pygmalion waren nur zweimal, also Ende Mai 1957 wurde es einmal in Sabadell gespielt und einmal in Barcelona im Palau de la Música, was auch große Bedeutung hat, wo es aufgeführt wurde. Aber zurück zur Frage, was der Autor vorhatte, war quasi, also er war der Meinung, wenn das Publikum sieht, dass die Handlung in der eigenen Heimat spielt, also sie finden es plausibler, dass es in Barcelona passiert. Weil wenn sie denken, okay, das passiert in London vor einem halben Jahrhundert, dann ist es für sie sehr weit entfernt, dann, so seiner Meinung nach, haben sie das nur als Komödie erlebt und nicht als Katalysator für, hey, okay, ich soll doch Katalanisch verwenden, wenn ich dann eine bessere soziale Position kriegen möchte. Genau, und die Frage, warum Rosetta, warum diesen Barcelona-Dialekt, ich glaube, er hat es deswegen gemacht, weil es für ein katalanischsprachiges Publikum in Barcelona und Umgebung von Barcelona einfacher zu erkennen war, ne? Oder zu erkennen, so quasi, okay, das ist eine konkrete soziale Schicht und Man darf auch nicht vergessen, und das sieht man auch, das wird im Text erklärt, Rosettas Familie kommt aus einem Migrationshintergrund, nicht aus der Migrationswelle aus Andalusien, die dann später in den 50ern, 60ern kam, sondern früher Welle Ende 20er Jahre für den Bau der U-Bahn in Barcelona und so weiter.
Das hat viel mit der eben mit der sozialen Schicht auch zu tun und auch mit diesem Wiedererkennungswert für die Bevölkerung selbst in dem Werk von George Bernard Shaw sozusagen übertragen in die katalanische Sprache, aber auch sozusagen in die katalanische Welt und in das Sozialpolitische der Zeit, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, genau. Klar, man könnte hier sagen, ja, also inwiefern ist es tatsächlich realistisch gewesen für das Publikum damals, dass diese junge Dame die Blumen verkauft auf der Straße und in einem sehr schlimmen Stadtteil von Barcelona lebt, auch wenn man es heute nicht mehr sehen würde, weil es total gentrifiziert worden ist. Aber wie das Verbessern ihres Katalanischen dann hilft tatsächlich, dass sie eine bessere soziale Position kriegt. Ja, ich weiß nicht, wie realistisch das wäre oder gewesen wäre für die Zuschauer damals Ende 50er Jahren. Erstens deswegen, weil es mitten in der Diktatur war, hatte Katalanisch nicht denselben Status als heute. Zweitens, weil die Frage der Sprachvarietäten im Englischen viel prägnanter ist. Also heutzutage noch ist das eine Frage. Und wenn wir jetzt Social Media schauen würden, könnten wir die heutige Debatte, weil das ist etwas Zyklisches, warum wurde X-Dialekt aus dem Englischen nicht für ein anderes Dialekt im Katalanischem, Spanischem, Deutschem, was auch immer. Ne? Also, wir könnten es auch sagen, wenn wir Pygmalion ins Deutsche übersetzen würden, würde dann Eliza bayerisch reden oder sächsisch oder berlinerisch oder was würde sie reden und welchen Effekt würde das haben für Sprecher? Und zwar die wichtigste Frage ist, würde es denselben Effekt haben? Also hat das dieselbe Konnotierungen als Cockney hat? Also im Englischen funktioniert es, weil ein Cockney-Dialekt ist quasi ein absoluter Indikator, woher diese Person kommt, geografisch, aber auch von welcher sozialen Gruppe. Ich weiß nicht, ob das auch so wahr ist mit Katalanisch in diesem Fall oder sogar mit Deutschem. Also das ist eben die Frage, was mich auch beschäftigt hat und wie realistisch das eigentlich wäre. Man könnte behaupten, das ist nur für Comedy-Effekt, aber es hat schon, also wenn man ein bisschen diese Suspension of Disbelief kurz hält, dann ja, ich würde sagen, das funktioniert schon. Also ich als 14-Jährige habe es auch lustig gefunden, ne? So, ach so, klar, okay, sie kommt aus einem bestimmten sozialen Umfeld, wenn sie so redet.
Gleichzeitig könnte man wahrscheinlich auch sagen, dass er mit dem Einsatz des Katalanischen und der katalanischen Dialekte auch gleichzeitig eine idealistische Vorstellung geschaffen hat, die so in den 1950er Jahren quasi nicht existiert hat, dass es direkt mit sozialem Aufstieg verbunden war, um abschließend zu sagen. Mhm. Vielen Dank für das Interview, es war sehr spannend. Danke für die tollen Antworten und die langen Ausführungen. Und dass du dir Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
Ja, danke. Es hat total viel Spaß gemacht.
Ich verabschiede mich damit. Wir hören uns bei einer neuen Folge von Fabulari in einem Monat.